Gleich geht's los mit der neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Mit folgenden Themen heute. Last-Minute-Sieg gegen die Elfenbeinküste. Hat diese Mannschaft damit ihre Mentalität nachgewiesen?
Undav kommt rein und dreht das Spiel. Muss er jetzt in die Startelf?
Schlotterbecks Verletzung überschattet den Sieg. Wie schwer würde sein Ausfall wiegen?
Sané erneut bemüht, aber glücklos. Sollte Nagelsmann jetzt umdenken und ihn auf die Bank setzen?
Und außerdem ein kleines Roundup zu den letzten WM-Ergebnissen.
Fritz und Stroh, die Fußballshow.
Fritz und Stroh. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow, hier einen Tag nach dem Elfenbeinküste-Spiel, nach dem Last-Minute-Sieg der deutschen Mannschaft im zweiten Gruppenspiel, sind wir hier für euch am Start und das sind diesmal nicht nur meine Wenigkeit und Michael Strohmeier, sondern auch heute haben wir wieder Gastunterstützung dabei und wir begrüßen in unserer Runde hier Corinna Kleine-Köhnen.
Hallo schönen zusammen, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Sehr, sehr gerne natürlich. Du bist Redakteurin, Moderatorin. Das heißt, du wirst heute natürlich für uns auch so ein bisschen den Blick aufs Drumherum haben. Ne? Also wie wird denn so ein WM-Spiel übertragen und wirst da so ein bisschen deine Eindrücke einbringen? Ne?
Ganz korrekt. Auch mit einem ja spaßigen und aber auch ein bisschen einem kritischen Auge. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
Ja. Da werden wir natürlich auf jeden Fall drüber diskutieren. Die Berichterstattungen waren natürlich auch schon Thema bei uns hier in der Show. Von daher, da werden wir natürlich deine Eindrücke gerne mitnehmen. Bevor wir hier so richtig ins Spiel reingehen, vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir, Corinna. Wo sieht und hört man dich denn normalerweise?
Ich bin in Frankfurt, sitze hier und ich bin freiberuflich unterwegs. Ich bin für Sportler des Jahres, für den Social Media Account zuständig. Da waren wir jetzt zuletzt in Saarbrücken bei den Special Olympics. Da kann ich vielleicht später nochmal was dazu sagen. Bin auf Jugendfußballturnieren dabei und für den Deutschen Eishockeybund war ich auch schon tätig.
Stark.
Also große Leidenschaft und große Bandbreite für den Sport.
Ja, also auch Eishockey-mäßig. Also falls sich heute Eishockey-Fragen ergeben, dann wäre jetzt die absolut richtige Folge, die loszuwerden, Micha.
Ja, ich werde mal ein bisschen in mich gehen und überlegen, welche Eishockey-Fragen ich so habe. Ich war ja jetzt in dieser abgelaufenen Saison das ein oder andere Mal bei den Kölner Haien in der Lanxess Arena.
Mega.
Beruflich unterwegs. Ich muss sagen, was Einlauf angeht, ist das schon wesentlich geiler als beim Fußball. Also Max, um dir das mal ein bisschen zu beschreiben, musst dir vorstellen, die ganze Halle ist dunkel und dann gibt es so einen Haikopf, der da aufgestellt ist, wo die Spieler rausfahren, die kommen mit bombastischer Musik rausgefahren. Es gibt rundherum um die Eisfläche Feuer. Also das ist
eine
schon,
Lichtshow, das ist wirklich Premium. Das ist der absolute Wahnsinn und die Kölner Haie sind zuschauertechnisch übrigens einer der Top-Vereine in Europa auch. Also lohnt sich wirklich hinzugehen.
Klingt schön amerikanisiert, ne? So wie es uns ja schon seit einigen Wochen hier die ganze Zeit kredenzt wird bei dieser WM und auch natürlich schon davor. Also wir gewöhnen uns als europäische Fußballfans ja so langsam an das Event. Ne?
Einziger Kritikpunkt beim Eishockey, muss ich sagen, kein Flyover bisher gesehen.
Dafür aber immer ein Powerbreak dabei, da sind sie uns auch schon voraus. Da hätte man sich schon dran gewöhnen können.
Ja, das ist richtig.
Das, ja, und ne, Hydration Break ist ja auch die ganze Zeit schon ein Thema, ne? Das war so ein Ding, da hast du auch drauf geschaut, Corinna. Was sagst du zum Hydration Break?
Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, ein bisschen, ich sag mal so bei Spielen, wo man vielleicht nicht den kompletten Fokus drauf hat, wo man vielleicht noch was anderes macht, auch noch ein bisschen am Handy daddelt und dann wird die Werbung eingeblendet, da muss ich immer mal kurz schauen, welche Werbepause ist es denn jetzt? Ist die Halbzeitpause oder ist es Hydration Break?
Ja, stimmt.
Man merkt auch im Spiel, dass halt oft die Unterbrechung dann das Spiel auch noch mal ein bisschen verändert. Vielleicht eine Gewohnheitssache, Fan bin ich trotzdem nicht.
Also zu Hause zum Beispiel zum Klo oder Bier holen oder andere Getränke holen oder zwischendurch mal was machen, ist natürlich dann sehr dankbar während so einem Spiel, wo man früher immer sprinten musste.
Ja, eigene Hydration Break dann quasi.
Ja. Quasi. Das hat übrigens ein, ich glaube, es ist wahrscheinlich, ist es entweder ein Engländer oder ein Schotte, würde ich jetzt mal allein.
Ich weiß, welchen Clip du meinst, es war ein Holländer.
Es war, okay, gut, dann war es ein Holländer, der die Hydration Break genutzt hat, um zu schauen, wie viele Biere er trinken kann innerhalb der 3 Minuten. Corinna, hast du es gesehen?
Nee, leider nicht, aber ich habe einen Kumpel, der da mitmachen sollte.
Was tippst du, wie viele Biere hat der Mann geschafft?
Wie groß waren die Biere?
Ich glaube, es waren 0,3er, Max.
Ja, müsste 0,33er soweit in der Richtung gewesen sein, ja.
Ich sag 7.
Okay, nee. Also es waren 4, wenn ich mich nicht
erinnere. Ja, ich meine auch.
7? Das sind 2 Liter.
Aber da geht
alles
mehr.
Auf der Wiesn schon gesehen.
Ja, das ist alles eine Frage von Training, ne? Also da geht auf jeden Fall mehr. Aber gut, die Hydration Break gibt's ja auch erst jetzt im Fußball, von daher, die Leute müssen sich erst dran gewöhnen. Aber ich find's auch komisch, ich hatte auch schon den einen oder anderen Moment zu Hause, wo ich irgendwo im Nebenraum in der Küche was gemacht habe und höre dann die Werbung, obwohl ich eigentlich wusste, okay, dieses Spiel läuft gerade noch, und dachte mir so, wie kann sie ja nach 20 Minuten jetzt Halbzeit sein? Es ist wirklich noch komisch, also man muss sich dran gewöhnen. Und ja, auch die Frage, setzt sich das überhaupt durch oder ist das jetzt so ein einmaliges Ding während dieser WM, ne?
Ja, und auch ein bisschen halt, weshalb gibt's die Hydration Break? Ist es wirklich im Sinne der Spieler? Dann würde ich sagen, okay, auf jeden Fall. Aber das wissen wir ja eigentlich ganz gut, weshalb es die Hydration Break gibt. Und das ist nicht unbedingt, um sich ein Wasser zu holen oder um die Spieler halt, dass man sich versorgen kann, sondern da geht's halt um die Kohle. Und ich glaube, dieser Hintergrund macht's halt noch mal ein bisschen schwieriger, weil sollten die Temperaturen hoch genug sein, dann kann man ja immer eine Hydration Break machen. Das ist ja total legitim.
Ja, das stimmt. Im Endeffekt geht's natürlich nur um die Kohlen. Das ist auch allen klar.
Ich wiederhole trotzdem gerne, was ich, glaube ich, letzte Woche auch schon dazu gesagt habe, dass es ja eigentlich in jedem Hochleistungssport so ist und dass es auch ernährungswissenschaftlich erwiesen ist, dass wenn man Leistungssport betreibt, also im hohen Leistungsbereich, dass man alle 20 Minuten eigentlich was trinken sollte, um den Körper mit Wasser zu versorgen. Und ich finde ja, dass Fußballspieler insbesondere mit der eigenen Gesundheit und dem eigenen Körper jetzt auch nicht immer sehr vorbildhaft umgehen. Sei es in der Ernährung zwischen den Spieltagen, sei es was Kopfverletzungen etc. angeht. Da ist man ja als Fußballspieler häufig mal so, dass man eher so, das geht auch ohne.
Ja. Hätte eine frühere Hydration Break Nico Schlotterbeck vor seiner Verletzung schützen können.
Wer weiß, wenn er früher mehr getrunken hätte.
War Austrocknung das Problem der Bänder im Fuß. Werden wir gleich noch diskutieren. Ja, aber in allererster Linie müssen wir erstmal sagen, ein geiles 2:1 der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste im zweiten Gruppenspiel. Man konnte das Ganze dann noch drehen, also obwohl man 1-0 hinten gelegen hat, dann doch noch am Ende im Last-Minute-Sieg das Ganze mitgenommen. Dennis Undaff mit dem Doppelpack in der zweiten Halbzeit das Spiel für den DFB gedreht. Und das, obwohl die erste Halbzeit meines Erachtens doch eher schwach war. Also ich hatte von Anfang an den Eindruck, diese Mannschaft hat große Probleme mit der Körperlichkeit der Ivora. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen, Corinna?
Sehe ich ganz genauso. Ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass Deutschland relativ schwach wirkte, auch nicht unbedingt ängstlich, aber vielleicht vorsichtig auch im Zweikampf. Und mir ist diese Athletik wirklich aufgefallen. Also ich hatte echt das Gefühl, dass die Deutschen in der Hinsicht wirklich unterlegen waren und ziemlich oft auch ein bisschen dadurch zurückgedrängt wurden.
Ja, man hat halt irgendwie viele gute Passgeber, Techniker, Raumdeuter, aber so jetzt über den ganzen Kader verteilt oder der ersten Elf verteilt, so richtig körperliche Spieler hat man gerade im Mittelfeld ja jetzt auch nicht. Normalerweise würde ich sagen, Meča und Pavlovic, das ist eigentlich deren Aufgabe, das darzustellen, aber wenn du dann auf die Außen gehst oder nach vorne, also Havertz ist jetzt groß, aber ich würde ihn jetzt nicht als klassischen Athleten da einsortieren oder als besonders athletisch.
Körperlichkeit ist nicht seine Stärke, der ist dann doch eher Spielertyp Hemd, ne, wenn es um das Durchsetzen geht. Da war natürlich Dennis Undaff dann die bessere Wahl in der zweiten Halbzeit und das hat sich ja dann auch direkt gezeigt. Aber in der ersten Halbzeit war es wirklich schwierig, also gerade die Ivora angeführt von Mittelfeldfeldherr Frank Cassie, der mir immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung ist aus seiner Zeit bei Milan und Barca. Der hat aber vor 3-4 Jahren einfach gesagt, komm, wisst ihr was, ich könnte zu jedem Top-Club in Europa gehen, aber ich gehe nach Saudi-Arabien und da mache ich mir seit 3 Jahren Lenz und komme nur für die internationalen Spiele mit der Elfenbeinküste zurück.
Großes Vorbild ist Haftklub, glaube ich. Hat sich einfach gedacht, Saudi-Arabi, Money Rich und ab dafür.
Ja. Aber der hat auch nach 3 Jahren immer noch nicht genug. Finde ich auch geil. Ne? Also viele gehen ja so mal 1 Jahr rüber und sagen, komm, einmal abcashen, hier kann man mal machen. Was ist schon 1 Jahr in der Karriere? Aber der sagt, komm, ist egal.
Okay. Fühlt sich wohl.
Ja.
Wollte ich gerade sagen, gibt ja auch Leute, denen gefällt das Ganze. Nicht nur wegen der Kohle vielleicht am Ende auch, gell?
Ja. Kulturelle Aspekte, ja, das ja. Kann es natürlich sein, ja.
Das wird es auch sein bei ihm dann. Also ich gehe schon davon aus, dass er einfach auch die Landschaft besonders einladend findet.
Naja, ich glaube, es lebt sich schon recht leicht dann, weil du da viele Privilegien in der Position einfach dann hast. Ich denke, du musst dich nicht um so arg viel kümmern.
Das stimmt.
Nö. Das ist richtig.
Also der steht in der Hydration Break nicht in der Küche und wundert sich, dass Werbung läuft. Nee, davon ist auszugehen.
Würde ich gerne
sehen. Dem wird schon jemand den Müll rausbringen. Das wird er nicht selber machen in Saudi-Arabien. Aber bezeichnend übrigens, der hat ja das Mittelfeld wirklich gut geregelt, der Ivora, aber der war an beiden Gegentoren meines Erachtens schuld, weil der jeweils Dennis Undav aus den Augen verloren hat. Also da hat er auch seine Aktien drin gehabt. Aber in der ersten Halbzeit sah das auf jeden Fall noch besser aus. Und Stichpunkt Hydration Break ist in der ersten Halbzeit sehr interessant, weil mit der Hydration Break hatte ich den Eindruck, ist das deutsche Spiel auf einmal gekippt. Und kurz nach der Hydration Break haben die Ivora dann direkt zugeschlagen. Ne? Also ich hatte den Eindruck, irgendwie die deutsche Mannschaft ist ganz schlecht aus diesem Hydration Break rausgekommen.
Halt die Frage, wie die Hydration Break genutzt wird, vielleicht am Ende auch. Vielleicht von der deutschen Seite dann nicht so optimal in dem Moment.
Suppenkoma. Die haben einfach zu viel getrunken. Ne? War der Bauch
voll. Blähbauch bekommen, ja klar.
Weißt du, ich habe auch schon Kritik gehabt. War das nicht auch das Spiel gestern, dass die Trinkpause schon früher genutzt wurde, dass viel zu viele Spieler schon an die Seitenlinie gegangen sind und getrunken haben und dann schon eine Gruppe gebildet haben, wo es hieß, nee, die Hydration Break ist doch noch gar nicht. Ich meine, das war gestern in dem Spiel.
Ja, das war gestern in dem Spiel, das stimmt. Also die hatten das irgendwie fehlgedeutet. Die dachten, der Schiri hätte schon gesagt, es ist jetzt hier Zeit zum Hydrieren. Aber war es noch gar nicht. Also das war ein bisschen kommunikativ dann komisch von dem Schiedsrichter, der auch mehrfach im Fokus stand in dem Spiel. Ne? Also ich weiß nicht, wie fandet ihr gestern die Linie von dem Schiedsrichter? Also da wurde ja sehr viel laufen gelassen. Ne?
Ja, 10 von 10 gestern.
Ja, also ich bin ja immer ein Fan davon, viel laufen zu lassen, was das Schiedsrichterspiel angeht. Findet ihr, dass beide Tore zu Recht abgepfiffen oder zurückgepfiffen wurden? Also das ist jetzt, weiß nicht, ob ich eine Exklusivmeinung da habe, aber da können wir gerne drüber diskutieren. Ja, an der einen oder anderen Stelle hast du dich schon gefragt, so, okay, das war schon auch hart, der Schiedsrichter. Aber insgesamt, wie gesagt, ich kann mich nicht die ganze Saison hier hinsetzen und sagen, in der Bundesliga wird zu viel abgepfiffen. Und wenn dann gegen Deutschland nicht so viel abgepfiffen wird, sage ich, nee, also das kann ja jetzt ja wohl wirklich nicht sein.
Ja, aber immerhin auf beiden Seiten. Also ich habe jetzt nicht rausdeuten können, dass da irgendjemand bevor oder benachteiligt wurde. Also das fand ich dann in sich auch okay. Wenn man dann halt so eine Linie wählt, gut, dann weiß ja jeder Bescheid. Ne? Aber es kam natürlich den Ivorern eher entgegen, ne? Weil die mit einer körperlichen Spielweise da natürlich gut mit umgehen konnten. Ein Thema, dann war natürlich das Gegentor. Da haben wir einmal Yann Diomandé auf der linken Seite gesehen oder Diomond, wie Wolf Fuß ihn ausspricht, aber es scheinbar auch selber nicht besser weiß. Er hat nämlich irgendwann im Spiel gesagt, so ja, ich spreche ihn so aus. Ob es richtig ist, weiß ich auch nicht. Wir bleiben mal bei der Version Diomandé. Die hat sich hier im Laufe der Saison auf jeden Fall eingespielt. Natürlich so der große Fixpunkt der Offensive der Ivora gewesen. Am 1-0 auch maßgeblich beteiligt gewesen. Ich fand ihn aber über das gesamte Spiel, gerade in der ersten Halbzeit, eher unauffällig. Und er hat komischerweise einige Male ganz seltsam den Ball verloren auf Außen. Also ist mir Leipzig jetzt nicht so häufig aufgefallen.
Vielleicht Nervosität, Druck. Ja. Vielleicht ist es einfach so, dass er die ganz große Bühne, dass er da noch nicht mit umgehen kann.
Ja, aber für das, was der abgefeiert wurde vor dem Spiel, also da haben ja alle die Alarmglocken schrillen lassen. Oh Gott, der ist so gut, der schießt uns hier in der ersten Halbzeit schon 3 rein. Mhm. Dafür fand ich den Auftritt dann nicht so gut, muss ich sagen.
Ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, er ist ja auch noch jung, dass das jetzt auch ein Ballast sein kann, wenn du in so einer Situation dann gegen die deutsche Nationalmannschaft spielst, dass du da vielleicht jetzt doch einen anderen Kopf hast.
Ja, aber beim Gegentor war er auf jeden Fall gut beteiligt. Wie hast du das Gegentor, also das 1-0 der Ivora gesehen, Corinna? War das zu verhindern für dich oder einfach dann am Ende gut, der Ivora?
Es hatte sich ein bisschen angebahnt, weil wir hinten rechts ziemlich offen waren, weil wir da nicht die Position so besetzen, wie sie wirklich am Ende zu besetzen wäre vielleicht. Also mit Kimmich auf der rechten Seite hinten ist es vielleicht nicht die richtige Position am Ende. Und da hat sich also in meinen Augen eigentlich schon angedeutet, dass es viel zu oft offen war, was auch genutzt werden konnte.
Ja. Ja, vor allen Dingen dann wieder so ein Ding, dass der Abpraller dann nicht ordentlich verteidigt wurde. Ne? Also Brown war es, glaube ich, noch, der den ziemlich gut rausgeholt hat. Und dann war keiner dann bei Frank Cassie, der ihn dann reingemacht hat, ähnlich beim Curaçao-Spiel gewesen. Ne? Da war auch so ein Ding mit so einem geklärten Ball, halb Abpraller. Und dann sind die Sechser nicht schnell genug zurückgekommen, um da die Bälle dann abzufangen oder zumindest im Weg zu stehen für die Gegenspieler. Hat sich wieder durchgezogen.
Ja, würde ich in der Situation jetzt nicht so nicht vergleichbar finden, weil bei Curaçao war es ja tatsächlich, ich sag mal, im Defensivverbund der 16er, der schlecht besetzt war. In der Situation war zwischen dem Querpass, dem Abpraller und dem Abstauber, glaube ich, nicht mal eine Sekunde zwischen. Ja, der darf da eigentlich nicht freistehen, aber das war ja jetzt innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde, dass Brown den Ball abfängt und Cassie fällt der Ball ja sofort vor den Fuß.
Also, ja, aber mit dem ist keiner mitgegangen, das ist das Problem.
Ja,
ne?
Gut. Da fehlte Leon Goretzka, da habe ich noch eine Situation am Ende der zweiten Halbzeit, auf die ich später noch eingehen möchte.
Ja.
Und diesen Mann mal lobend erwähnen möchte, was ja auch nicht so oft vorkommt.
Finde ich gut, ich bin großer Leon Goretzka-Fan. Ich finde, da wird ihm oft zu Unrecht getan jetzt am Ende.
Bist du diejenige, die immer Goretzka ruft?
Wahrscheinliche Variante, ja.
Ja, ich habe immer so einen Stimmtranslator quasi, der immer anders wirkt.
Smart. Ja, ich glaube, deine Stimme ist nicht ideal für das Goretzka-Brüllen. Das muss wirklich so eine inbrünstige, von viel Alkohol und viel Zigaretten gestellte Stimme sein, die ihm das so hinterherbrüllt. Da kommt es ideal.
Ja, also wenn du Tipps brauchst für die Stellung deiner Stimme, dann hast du jetzt, glaube ich, einiges mitbekommen.
Aber eine Sache möchte ich mal zu diesem Goretzka-Meme sagen. Es würde niemand mehr machen, wenn Goretzka nicht jedes Mal so genervt reagieren würde.
Ja. So ist es im Leben. Es ist wirklich so, wenn du das Opfer findest quasi, was so drauf reagiert, dann machst du weiter.
Ist wie in der Schule früher, ne? Die dann rumgeheult haben, die wurden dann noch mehr gemobbt, ne?
Ich finde, das Goretzka-Meme hat für mich auch in seiner Nervigkeit so eine Parabel durchgemacht. Also am Anfang, die ersten Male fand ich es witzig, dann fand ich es absolut nur noch nervig. Mittlerweile muss ich sagen, wenn ich sehe, finde ich es wieder witzig. Also ich kann gar nicht sagen, es war so irgendwann so, ja gut, ey, es reicht, es hat sich abgenutzt. Und nee, also er zieht's durch. Er zieht es wirklich bis zur WM durch. Und da bin ich dann wieder da, dass ich sage, okay, also wenn man da so dranbleibt, ist schon wieder witzig.
Ja, das stimmt. Es wurde einfach nicht aufgegeben, das Meme. Also es ist Tradition geworden irgendwann. Ja, was leider auch ein bisschen Tradition geworden ist, sind Schlotterbeck-Verletzungen. Das weiß ich als BVB-Fan aus eigener Erfahrung, dass der Mann doch immer mal wieder Verletzungsprobleme hat und dann ausfällt und so auch in dieser ersten Halbzeit gegen die Elfenbeinküste. Da hat er ja nachdem es passiert ist, dann noch die Viertelstunde, 20 Minuten zu Ende gespielt, die Halbzeit, mit einem Schmerzmittel und musste dann aber zur Halbzeit raus, weil es dann nicht mehr ging. Toni Rüdiger kam rein. Aber Diagnose stand jetzt Sonntagabend noch aus. Es wurde aber ein Bänderriss befürchtet. Und das wäre ein, sagen wir mal, zu 95-99%iges WM aus.
Ja, und das bei einer Person, die da hinten sehr, sehr wichtig ist, bei aller spielerischen Stärke von Antonio Rüdiger, ist das wieder eine dieser A-Lösungen, die dann ausfällt, ne?
Vor allem bei einem richtig gut eingespielten Duo, was wir da haben mit Jonathan Tah.
Stimmt, das ist auch ein Meme geworden, ja. Die haben sich ja kaputt gelacht bei der PK da, ne? Weil der englischsprachige Reporter Jonathan Tah mit Jonathan angesprochen hat.
Der deutschsprachige Reporter sogar.
Ach, war das ein deutschsprachiger?
Legende. Okay. Legende, ja.
Das ist ja noch besser.
Müsste man vielleicht hier nochmal verlinken oder darauf hinweisen auf das Video, dass man sich das vielleicht nochmal anschaut, um das sich reinzuziehen. Ja. Aber trotzdem nochmal zurück zum Thema, wirklich bitter mit den beiden. Also so ein gespieltes Team dadurch jetzt zu verlieren, wo du einen Zeitpunkt hast, wo du eigentlich vielleicht noch andere Sachen umstellen müsstest, dich noch darum zu kümmern, finde ich schon schwierig gerade.
Ja, 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 gut, also ein bisschen Resthoffnung, ein paar Prozent sind vielleicht noch, dass es dann doch nicht ganz so schwer ist und er vielleicht noch im Turnier bleiben kann, später nochmal helfen kann, aber ja, sieht leider nach WM aus, WM aus bei ihm. Das Ding ist halt, ich habe mich auch, also wo ich jetzt die Verletzung so gesehen habe, dachte ich mir, boah, das ist ja eigentlich schon der zweite aus der nominellen Startelf, der jetzt das WM aus hat. Also Lennart Karl hätte ja hundertprozentig auf dem rechten Flügel in der Startelf gestanden, in den beiden Spielen. Jetzt Schlotterbeck auch raus. Das ist schon ein heftiges Verletzungspech, ne? Also da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass die anderen Top-Nationen mit so einem heftigen Verletzungspech zu kämpfen hätten, ne?
Ja, gerade aktuell sind, glaube ich, alle soweit intakt. Wobei Kone von Kanada.
Ja, ich meine jetzt so die Top-Nationen, ja, mit denen wir uns wahrscheinlich dann...
Mir wäre auch Japan eingefallen, die zwei Top-Stars hatten, die gar nicht erst mitgefahren sind.
Marokko hatte, glaube ich, auch noch zwei Ausfälle kurz vorher, auch von wichtigen Spielern. Aber so, wenn wir jetzt mal so im Kreise der Top-Nationen denken, ne, mit denen wir uns ja am Ende auch messen wollen, die haben echt nicht so Ausfälle zu verzeichnen. Und wenn bei uns jetzt der zweite Startelf-Spieler schon wegbricht für die WM, das ist schon fies. Also da muss Julian Nagelsmann den kompletten Kader wirklich ausfahren, ne?
Na gut, aber dafür hat er ihn ja dann auch so breit aufgestellt. Also das habe ich glaube heute bei Magenta gesehen, da hatte JBK und Jürgen Klopp hatten darüber gesprochen vor dem Spanien-Spiel, dass alle großen Nationen irgendwie ihre Top-Spieler haben, die, wenn sie ausfallen, nicht zu ersetzen sind. Und ich glaube, Michel Salgado hat das gesagt im Interview mit weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall hatte der alle Nationen benannt, außer Deutschland, mit Stars, die ausfallen können. Und das ist vielleicht die große Stärke dieses Kaders, dass man keinen unersetzbaren Star hat, der nach außen hin sofort klar unersetzbar ist.
Das kann gut und schlecht sein, die Aussage, ne?
Also, ja. Ja, aber also überleg dir mal, Harry Kane fällt bei England weg. So, dann ist da vorne schon nicht mehr viel los.
Das stimmt natürlich. Die großen Topstars, da wird es dann schwierig, die zu ersetzen. Ich meine, mit Toni Rüdiger, finde ich, hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen für die nächsten Spiele, wenn der jetzt von Anfang an spielt. So, aber lass dann mal irgendjemand anders noch ausfallen. Lass mal Tah vielleicht eine Gelbsperre haben, irgendeine Verletzung. Da wird es ja dann schon eng. Dann hast du noch Waldemar Anton. Okay, grundsolide Alternative. Dann hast du noch Malik Chau. Aber das ist natürlich dann alles nicht mehr das Top-Niveau von Schlotterbeck und Tah dann, ne?
Ja.
Also, könnte... Aber
du hast ja... Finde ich auch, für Schlotterbeck halt echt richtig bitter ist.
Ja.
Weil gerade auf dem Zeitpunkt, wo er gerade steht, so eine Weltmeisterschaft. Also ich habe irgendwie noch die Hoffnung, dadurch, dass es so lange dauert mit der Diagnose, das ist so der Punkt, wo ich so denke, bei anderen Sachen ist sie immer schneller raus. Es dauert schon relativ lange, finde ich jedenfalls.
Bei Karl ging es schneller, hatte ich den Eindruck. Ne? Da wusste man ja irgendwie schon einen halben Tag danach, okay, alles klar, Muskelbündelriss, da wird nichts mehr. Vielleicht, ne, ist noch ein bisschen Resthoffnung, aber nichtsdestotrotz würde der die nächsten Spiele ja sowieso ausfallen. Also der würde ja, wenn dann vielleicht am Ende des Turniers nochmal eine Alternative sein. Und ob man dann da hinkommt, das steht natürlich noch in den Sternen. Ja, also auf jeden Fall bitter gewesen, aber Toni Rüdiger hat es, finde ich, gut kompensiert in der zweiten Halbzeit, hat eine gute Partie gemacht. Und die zweite Halbzeit, nach einer Druckphase der Ivora am Anfang, wurde es dann deutlich besser mit dem Dreierwechsel in der 60. Minute. Ich glaube, das war das entscheidende Ding in diesem Spiel. Da hat nämlich dann Julian Nagelsmann Leveling, Amiri und Undav gebracht für Sané, Pavlovic und Musiala. Und ab da war es für mich ein anderes Spiel. Wie habt ihr es gesehen danach?
Ja, also ich war auch sehr beeindruckt davon, dass wir nach Ewigkeiten gefühlt mal wieder einen Trainer haben, der mit seinen Wechseln auch das Spiel verändern kann. Also wenn ich so an die Ära Löw denke, nach dem Titel war das häufig so, ja, jetzt wissen wir nicht weiter, wir können gegen den Gegner irgendwie nichts machen. Ich wechsle mal Spieler ein und hoffe das Beste. So war das irgendwie gefühlt. Aber Nagelsmann hat ja, wenn ich mich nicht täusche, Brown und Kimmich die Seiten tauschen lassen, um Diomande besser in den Griff zu bekommen. Ja. Und hat dann mit Leveling, Amiri und Undav, übrigens die Nummer 9, hat dann
L9.
Genau, hat dann, das Spiel durch seine Wechsel gedreht.
Ich stelle mir nur die Frage, ich sehe das genauso mit den Wechseln, dass wir dadurch erstmal das Spiel dadurch gewonnen haben. Nur ist es besser, wenn man mit den Wechseln quasi diese Mannschaft so nach vorne bringt, oder hätte man dann nicht sogar besser aufstellen können?
Ja, das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Ich finde, weil gerade jetzt, wenn es darum geht, ne, sollte man Undav jetzt mal von Anfang an bringen oder ihm einfach die Joker-Rolle, die er perfekt spielt, einfach so lassen. Denn am Ende war es ja vor allem Undav, der nach der Einwechslung das Spiel dann eben gedreht hat mit seinen beiden Toren. Also ich bin der Meinung, lass es so. Also wenn es funktioniert, dann lass es doch so. Also warum jetzt etwas ändern, was offensichtlich funktioniert? Weil Nagelsmann hat es im Interview bei Magenta dann auch nach dem Spiel gesagt. Also klar kann der natürlich der Mannschaft auch was von Anfang an geben, aber der ist natürlich offensichtlich in dieser Rolle, wenn er in der zweiten Hälfte reinkommt und auf die etwas müderen Gegner trifft. Ne, das wurde natürlich sehr zerfleddert in den Wochen vor der WM. Aber dann ist er natürlich eine noch größere Waffe dann. Und wenn du das in der Hinterhand hast, ist es natürlich für einen Gegner vielleicht auch etwas, was den nachdenken lässt. Weil die wissen, okay, wenn jetzt was passiert, wenn die jetzt nicht führen, dann bringen die den Undav rein. Und dann ist nochmal eine neue Aufgabe für uns im Spiel, der ja auch ein ganz anderer Spielertyp ist. Also ich würde es so lassen. Also ich würde jetzt nicht anfangen, dann die Startelf damit umzustellen.
Bin ich bei dir. Tatsächlich. Mein Gedanke war, Kai Havertz vorne drin. Ich versuche mich mal so in den Verteidiger hineinzuversetzen. Der läuft immer in irgendwelche Räume. Der beschäftigt deinen Kopf die ganze Zeit. Der läuft von A nach B. Sané läuft da noch mit rein. Musiala wuseln da noch so rum. Also wir zum Musiala. Und das heißt, du bist dann die ersten 60 Minuten von deiner Konzentration her die ganze Zeit dabei, deine Position irgendwie anzupassen. Das macht dich also nicht nur körperlich müde, sondern halt auch vom Kopf. Und dann am Ende so ein Wühler wie Undav als Einwechslung zu bekommen, als Verteidiger, das ist so scheiße. Wenn du bist die ganze Zeit da, denkst du, oh Gott sei Dank ist der endlich weg. Der macht hier Meter von rechts nach links. Ich muss die ganze Zeit hinter mir gucken, ob der nicht da steht. Und dann kommt einer, der wühlt. Brutal. Also würde ich tatsächlich auch so lassen, dass man ist natürlich ist Risiko, ne? Dass du das Spiel vielleicht früh dann aus der Hand gibst. Aber ja, du hast damit einfach nochmal ein Ass im Ärmel. Und ein Ass im Ärmel spielst du halt nicht sofort.
Ja, und wenn es jetzt in einem anderen Spiel mal von Anfang an funktioniert und du brauchst vielleicht einen Undav gar nicht am Ende, ja gut, dann ist es halt so. Aber ne, dann kannst du ihn ja trotzdem bringen. Und wenn du dann aber schon mit 2-3 Toren führst, ja, ist doch wunderbar. Also dann muss man ja trotzdem nichts dran ändern. Die beiden Tore waren ja auch wirklich stark. Also es ist 1-1. Diese Flanke von Amiri war sowas von Zucker, also auf den Punkt, und unterfällt da am langen Pfosten das Bügeleisen rein, wie Thomas Müller so gerne sagt in den Magenta-Übertragungen, und haut das Ding da rein, wirklich klassisches Mittelstürmertor, und das zweite war eigentlich noch viel klassischeres Mittelstürmertor, kriegt den wunderbaren Steckpass davon, Metscher dreht sich sofort Abschluss und Torwart kann gar nicht so schnell reagieren, wie der abschließt. Also das hat er wirklich überragend gemacht, und mit dem sind sie am Ende einfach nicht mehr klargekommen.
Ich sehe es zu 80% so wie ihr beide. Ich habe mir seit gestern Abend auch Gedanken darüber gemacht, weil ich sehe es schon eher so, dass man die Rolle bei Undav auch so lassen sollte. Aber wenn man das einmal ausprobieren möchte, hätte man rein theoretisch jetzt eigentlich nur noch einmal die Chance, das vielleicht mal auszuprobieren. Und es wäre das nächste Spiel am Donnerstag gegen Ecuador. Und sollte man nicht diese eine Gelegenheit, die man in meinen Augen hat, ist es nur diese eine, dafür nutzen, das wenigstens einmal auszuprobieren, um zu sagen, hey, wir haben es mal versucht. Oder sagt man, nee, wir bleiben dabei und wir haben diese anderen Probleme, über die wir ja gerade schon gesprochen haben auch.
Gilt, glaube ich, für viele Positionen, ne? Also das dritte Spiel, ne, was jetzt dann ja eigentlich nicht mehr entscheidend ist, weil der Gruppensieg, der steht nämlich schon fest mit dem Sieg, weil Ecuador und Curaçao haben ja 0-0 gespielt danach. Das heißt, jetzt kann eigentlich nichts mehr anbrennen, ne? Man ist eh schon Gruppensieger. Das heißt, dieses Spiel muss man eigentlich nutzen, jetzt auch nochmal andere Leute von Beginn an zu probieren. Also das stimmt schon, das ist ein guter Gedanke. Also wenn, dann eigentlich jetzt nochmal und dann gucken, wie es funktioniert. Und egal, wie es dann funktioniert in dem Ecuador-Spiel, man kann ja wieder dazu zurückkehren, ne, dass man ihn von der Bank bringt, dann, wenn wir dann im 16. Finale dann spielen. Ne? Also das ist eigentlich ein Bonusspiel jetzt, das dritte gegen Ecuador, was Julian Nagelsmann wirklich gut nutzen kann, um ein bisschen was zu probieren. Oder auf der anderen Seite könnte man aber natürlich auch fragen, ist das denn so gut, jetzt rumzuprobieren? Oder, ne, dass man eben den Flow laufen lässt, ne?
Sehe ich auch so. Wo ich auch das erste Mal sagen muss, dass es mir gefällt, dass wir so viel Zeit haben zwischen den Spielen. Weil ich muss sagen, das war bei anderen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, hatte man die deutschen Spiele in einem schnelleren Abstand. Dadurch, dass es jetzt so viele Teams sind, finde ich, mich nervt es ein bisschen, dass es so lange dauert, bis das deutsche Team wieder dran ist. Jetzt hat man dadurch aber die Möglichkeit, vielleicht viel mehr zu trainieren und nochmal auszuprobieren in den Zwischenräumen. Und ich glaube, dass uns das gerade in der Situation jetzt zugutekommen könnte.
Ja, stimmt.
Also Ecuador-Spiel nutzen auf jeden Fall, um die Defensive aufeinander einzuspielen. Ich glaube, das ist auch ein Riesenbonus, dass man jetzt Tah und Rüdiger, also ich würde sagen, können wir Tah ab sofort in diesem Podcast nur noch als der Johnny, den Johnny, also der Johnny und der Toni, die haben jetzt nochmal die Möglichkeit, sich ein komplettes Spiel einzuspielen. Ich glaube, das ist sehr viel wert. Ansonsten muss Julian Nagelsmann jetzt wissen, was er will. Und das sehe ich jetzt vor allen Dingen, oder das sage ich jetzt vor allen Dingen im Hinblick auf Leroy Sané, weil jetzt hast du nämlich die Möglichkeit, entweder zu sagen, alles oder nichts, so, Sané oder nichts, ich lasse ihn spielen, das ist mein Plan und ich ziehe das jetzt bis zum bitteren Ende durch. Oder du gibst jetzt zum Beispiel einem Jamie Leveling die Chance und sagst, pass mal auf, Ecuador, das ist deine Möglichkeit zu zeigen, dass ich dich aufstellen sollte. Finde ich sehr, sehr schwierig an Julian Nagelsmanns Stelle. Worauf lege ich jetzt die Priorität? Lege ich jetzt die Priorität darauf, mich weiter mit dieser Mannschaft einzuspielen und dafür zu sorgen, dass diese Turniermannschaft noch eingeschworener wird? Oder mache ich so ein bisschen, ja, Fanservice und lass ein paar Leute spielen, die sonst nicht spielen können.
Fanservice wäre dann Leroy Sané nicht spielen zu lassen. Ganz genau. Auf jeden Fall, ne? Das ist das Ding. Aber da tatsächlich, Corinna, würde mich mal deine Meinung interessieren. Ne? Also ich habe es ja gerade schon anklingen lassen, Leroy Sané ist unheimlich polarisierend, gerade unter den Fans auf Social Media. Wenn man da mal in die Kommentare guckt, da findest du ja Tausende, die ihn am liebsten nie wieder spielen lassen würden. Wie siehst du ihn so als Person? Also findest du, kriegt er zu viel Hate? Oder ist das angebracht? Ne? Könnte man das anders kommunizieren? Wie siehst du seine Position so?
Da würde ich euch gerne mal in unsere Kicker-Manager-WhatsApp-Gruppe einladen, an einem Spieltag, wo Sané von Anfang an spielt. Da kann man sich ein sehr gutes Bild machen von beiden Meinungen. Mir hat er gestern gar nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen. Ich fand ihn nicht so schlecht, wie er immer schlecht geredet wird, auch zu Recht oft. Aber gestern fand ich ihn nicht so schlecht, muss ich wirklich sagen. Ich finde, der Hate ist auf jeden Fall zu groß, weil ich finde, irgendwo reicht's halt. Auf der anderen Seite ist es echt ein bisschen komisch, wie Julian Nagelsmann immer wieder Gründe findet, dass Sané ja wirklich okay gespielt hat. Ich glaube, gestern hat er dann was zum Rasen gesagt, dass es mit dem Rasentyp mit Sané gepasst hätte oder nicht gepasst hätte. Das sind so Sachen, die sind schon ein bisschen kurios. Ich würde auch aus dem Grund, dass wir andere Baustellen haben, sagen, lass ihn jetzt vielleicht doch nochmal drin, gib ihm vielleicht auch nochmal ein bisschen das Selbstbewusstsein mit. Irgendwas hat er ja anscheinend, dass er wichtig ist, auch vielleicht für die Mannschaft. Vielleicht ist es auch eine interne Sache am Ende. Aber ich würde ihn jetzt nochmal drin lassen tatsächlich.
Er ist sehr bemüht. Also das kann man ihm nicht absprechen. Also in den beiden Spielen jetzt bisher bei der WM, also sein Einsatz passt, auch das, was er nach hinten gearbeitet hat in den beiden Spielen. Kimmich hat das auch nochmal gelobt in dem Interview, weil er ja auf der Seite spielt mit ihm. Das kann man ihm nicht absprechen. Also das wirklich nicht. Und da, finde ich, muss man ihn jetzt auch nicht mit Hate überziehen, ne, weil man ihn eben aus anderen Spielen dann wieder anders gesehen hat. Aber was ihm natürlich fehlt, ist so dieses Knotenlösen, dann das Tor mal zu machen, die Vorlage zu geben, entscheidenden Pass zu bringen, dann auch mal irgendwas zu finishen. Ne? Also denk mal alleine an die eine Curaçao-Szene, wo er alleine aufs Tor läuft. Hätte er den einfach mal gemacht, dann wäre da auch mal vielleicht Ruhe gewesen auf der Position. Aber ne, ihm fehlt so das eine Ding, dass die Leute dann auch mal die Fresse halten um ihn herum. Ne? Dann kann er auch befreiter aufspielen. Aber das hat er halt bisher noch nicht gehabt.
Ich fand aber auch, dass er sich gesteigert hat von dem USA-Spiel über das Curaçao-Spiel bis hin jetzt. Waren wesentlich, also man hat im Spiel gegen die Elfenbeinküste gemerkt, dass da schon mehr 1-gegen-1-Situationen dabei waren, die auch nicht unerfolgreich waren. Ich habe da eine Szene im Hinterkopf, wo er gegen 4 ins Dribbling geht, den Ball dann auch sehr, sehr gut weitergibt. Ich glaube, am Ende kriegt mit einer Zwischenstation Wirtz den Ball und der vergibt kläglich. Und da möchte ich vielleicht auch mal kurz drüber sprechen, dass wir, wenn diskutieren über Leroy Sané, der seine Leistung nicht findet oder seine Form nicht findet, Florian Wirtz ist kein auffälliger Faktor in der Nationalmannschaft aktuell, finde ich.
Ja, also ich fand ihn nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ihm fehlt auch im Moment so ein bisschen der komplette Zugriff auf das Spiel, wo man so sagt, so seine Klasse beherrscht dann auch ein Spiel, was er ja eigentlich kann. Das fehlt im Moment auch so ein bisschen, aber er fällt für mich nicht ab. Also da fällt für mich leider mehr Musiala ab. Gerade jetzt auch in dem Spiel gegen Elfenbeinküste war er nicht gut und wurde auch zu Recht leider ausgewechselt.
Ja, wobei man bei ihm vielleicht noch sagen kann, der hatte das Schienbein durchgetreten. Und wenn du dann gegen einen Gegner antrittst, der besonders körperlich ist, vielleicht hast du dann diese Pause und diese Situation noch mal im Hinterkopf.
Also meinst du, die schlechte Leistung war Angst vor den Ivorern?
Also wer könnte
vor den mächtigen Ivorern.
Ja, wer kann es ihm denn verdenken? Ich weiß, habt ihr die Szene mitbekommen von, was war das, in Norwegen gegen, gegen wen war das
meinst denn? Du, wie Erling Haaland seinen Gegenspielern hinterher rennt?
Ja.
Ja, okay.
Ganz ehrlich, ehrlich, also da würde ich auch mal, mitten im Spiel würde ich, glaube ich, meine Banking-App öffnen. Und wir gucken, lohnt sich das hier zu sterben oder nicht? Werde ich jetzt von einem Wikinger geköpft, gefressen? Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Also ich glaube, dass das schon eine Rolle spielen kann.
Zu der Sané-Szene noch, die du gerade angesprochen hattest im Curaçao-Spiel, die gab es ja auch doppelt. Also gefühlt ist die 3-4 Minuten später genauso wieder passiert, wo ich kurz dachte, ob ich im Chat ein bisschen hinterherhänge gerade.
Ja. Das nimmt man ihm halt übel, ne, dass er dann so die ganz klaren dann halt auch nicht macht dann in dem Moment, ne. Das ist halt, wenn er sie machen würde, dann wäre da auch mehr Ruhe auf der Position. Ich glaube aber ehrlich gesagt, also auch so wie Nagelsmann sich die ganze Zeit äußert in den Interviews, der wird ihn durchziehen, dieses Turnier. So, er wird da jetzt, glaube ich, nicht mehr an der Startelf irgendetwas ändern. Der zieht den Sané jetzt bis zum bitteren Ende durch, weil er dann auch nicht die exakt passende Alternative hat. Lennart Kahl wäre das gewesen, ne, der ja auch Linksfuß ist, auf der rechten Seite spielen kann. Aber Leveling ist halt auch wieder ein anderer Spielertyp. Ne? Und da glaube ich, er zieht Sané bis zum Ende durch.
Glaube ich auch.
Ein Spieler, der jetzt zwar nicht in diesem Spiel durch Tore aufgefallen ist, aber auf jeden Fall in beiden Spielen dadurch auffällt, dass er nochmal einen ordentlichen Qualitätssprung gemacht hat in einer sowieso schon sehr, sehr guten Saison, finde ich, ist Felix Metscher.
Ja.
Der Pass auf Undav zum 2:1. Da möchte ich mal ganz salopp Leckarsch sagen. War der gut? Also
ja. Das ist Felix Metscher ist für mich, möchte ich mal als These in den Raum werfen, auf dem Weg zur Weltklasse. Also ich habe in dieser Saison ihn beim BVB auch so gerne spielen sehen. Also seine Entwicklung beim BVB war wirklich stark und hing für mich auch mit Niko Kovac zusammen. Der hat ihn ja damals in Wolfsburg eigentlich erst so richtig entdeckt und jetzt dann beim BVB dann quasi zu Ende geformt, obwohl er ja beim BVB zwischenzeitlich nach seinem Wechsel er fast schon in der Versenkung verschwunden ist und da dachte man, man hat die 30 Millionen schon komplett verbrannt, ne, die man da für ihn ausgegeben hat, aber er hat sich entwickelt und gerade jetzt bei dem Turnier zeigt er, dass er auf allerhöchstem Niveau auch die Spiele bestimmen kann. Ich finde seine Spielart unglaublich geil, er erinnert mich immer mehr an den jüngeren Paul Pogba, ne, also mit diesen raumgreifenden Schritten, extrem gute Technik, Ballsicherheit und dann eben auch solche Pässe wie auf Dennis Undav, also das gefällt mir so gut, hatte aber auch in der ersten Halbzeit so ein bisschen so eine kleine Schwächephase am Anfang, da hat er ein paar Mal völlig sinnlos den Ball verloren, witzigerweise hatte Mats Hummels genau das im Interview vor dem Spiel gesagt, also er hat auch gesagt, er hat alles, aber der hat manchmal in der Entscheidungsfindung ein bisschen Probleme und anstatt dann einen einfachen Ball zu spielen, eine einfache Körperdrehung zu machen, Körper reinzustellen, macht er was Kompliziertes und verliert dann Ball. Und als Verteidiger kriegt man dann eben die Schweißperlen auf die Stirn, dass der Ball dann da unverhofft wieder zurückkommt. Aber wenn er das noch abstellt, dann ist er für mich auf dem Weg zur Weltklasse.
Vor allem auch mit dem Selbstbewusstsein und mit dem Auftreten und auch mit dieser Stärke, die er ja auch auf dem Platz ausstrahlt, finde ich für das Alter wirklich schon Hut ab.
Das Einzige, was halt wirklich problematisch bei ihm ist, und ich finde, das ist jetzt auch nicht unwichtig, das zumindest mal zu erwähnen, ist, dass er abseits des Platzes leider in Sphären unterwegs ist, die man jetzt, ich sag mal, nicht grundsätzlich als tolerant bezeichnen kann. Also er ist ja da in einer Glaubensgruppe unterwegs, was erstmal per se kein nicht schlimm ist. Das kann ja jeder glauben und machen, was er will. Aber in dem Falle halt schon sehr offen und stark homophob und vor allen Dingen auch, ich sag mal, eher so, wie soll man sagen, extrem republikanisch-amerikanisch angehaucht in der Ideologie. Und ich finde, das sollte man zumindest, wenn man ihn so sportlich hochlobt, zumindest erwähnen, dass es auf der Ebene meiner Meinung nach dazu führt, dass ich ihn nicht bedingungslos gut finden kann.
Findet ihr, dass das in der Berichterstattung zu wenig vorkommt aktuell?
Ja, also die Frage ist ja, wie passt diese Information zu einer Sportberichterstattung von dem Spiel? Also ich finde nicht, dass es Aufgabe eines übertragenden Senders ist, darauf hinzuweisen, dass der auf Social Media mit solchen Sachen aufgefallen ist. Also natürlich, irgendwo kann man das thematisieren, aber nicht in der direkten Berichterstattung für ein Spiel. Also vielleicht, um es nochmal zu erklären, für alle, die es nicht so mitbekommen haben, also dass der einen großen christlichen Glaube hat. Ja, das ist ja auch viel thematisiert worden nach dem Curaçao-Spiel, wo er da gebetet hat mit den Gegenspielern. Aber das Problem bei ihm ist eher, also auf Social Media konnte man da so ein bisschen nachverfolgen, wie er da auch einigen sehr fundamentalistischen Christen folgt, so aus dem amerikanischen Raum und da auch so das ein oder andere Buch oder Zitat da schon geteilt hat auf seinem Instagram-Kanal, und das war eben jetzt in den letzten Jahren immer der Anstoß, wo Leute dann bei ihm dann ja so ein bisschen skeptisch geworden sind. Aber ich finde nicht, dass das in der direkten Berichterstattung da unbedingt mit drin sein sollte, weil da geht es ja nicht ums Sportliche, ne?
Ja, aber nach dem Curaçao-Spiel, finde ich, hätte das absolut reingehört. Weil
das stimmt. Das stimmt.
Ja. Also, Corinna, wie siehst du das? Also
Ich finde, wenn du ihn so feierst, und es waren so viele Social Media Clips, es haben so viele geteilt, das Beten, dieses Gemeinsame, das war überall mit diesem positiven Aspekt verbunden. Du kannst nicht ständig solche Clips teilen und es dann aber nur so stehen lassen. Dadurch, dass es so viel im Nachgang von dem Curaçao-Spiel dazu gab, hätte man das dann aufgreifen müssen, dass man es nicht in der Reportage, auf gar keinen Fall, also muss man dann nicht während einem Ballwechsel sagen, ach übrigens, also das Thema macht es mal auf während des Kommentierens. Aber wenn das nach dem ersten Spiel so Wellen schlägt und mit einem positiven Aspekt ja in ganz vielen Insta-Stories auch geteilt wurde, auch von anderen Sportler und Sportlerinnen, dann musst du das wenigstens einordnen bei der nächsten Übertragung oder in einer anderen Art und Weise. Und das sehe ich viel zu wenig, muss ich wirklich sagen.
Ja, das stimmt. Das hätte man auf jeden Fall im Nachgang auf jeden Fall einordnen müssen. Berichterstattung ist aber ein gutes Thema. Da wollen wir gleich noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Und du, Corinna, kannst das natürlich aus deiner Position als Moderatorin und Redakteurin ja auch gut beurteilen. Vor allen Dingen so die Magenta-Übertragung ist ja das, was viel diskutiert wird. Das machen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und danach geht's weiter mit ein bisschen Berichterstattung und natürlich so ein kleines Roundup noch, ne? Was ist so an den Tagen um das Deutschlandspiel herum noch so passiert bei der WM? Was haben wir für Ergebnisse gesehen? Das machen wir gleich.
Werbung.
Kleine Werbepause an der Stelle. Man könnte auch sagen, eine kleine Hydration Break, oder?
Ja, tatsächlich, denn unser lieber und liebgewonnener Partner Matchday Nutrition hat dafür nicht nur für diejenigen vor dem Bildschirm, sondern auch für diejenigen auf dem Platz das perfekte Getränk, und zwar Matchday Hydro. Ich habe das mal hier, halte es in die Kamera. Hydro Blue Blast ist tatsächlich speziell für Fußballer entwickelt, um sich zu hydrieren, mit Elektrolyten und Flüssigkeit zu versorgen. Und ich kann aus erster Quelle, ich bin nämlich selbst die Quelle, kann ich bestätigen, wie gut das funktioniert. Letzte Woche war ich, der ein oder andere hat es mitbekommen, auf einem Fußballturnier bei auch unanständigen 28 bis 33 Grad. Und ich habe den ganzen Tag, glaube ich, über den Tag verteilt bestimmt 4 Liter davon getrunken. Kein Sonnenstich, habe mich natürlich auch im Schatten aufgehalten. Aber ich war leistungsfähig bis zum Finale. Wir haben tatsächlich auch den Pokal geholt. Ja. Es wurden Beckenbauer-Vergleiche gezogen von einem Zuschauer, der da war. Ja.
Und wenn ein Getränk einen Michael Strohmeier so hochjuckelt, dann kann das nicht für jeden gut sein. Also Matchday Hydro zum Hydrieren während des Sports. Und der große Vorteil hier von den Pullen ist natürlich, die Matchday einigermaßen neu im Programm hat. Ihr müsst nichts mischen, ihr braucht kein Pulver dabei haben, ihr braucht nicht gucken, wo kriege ich Wasser her. Ihr habt das Ding hier direkt in einem, könnt's aufknacken. Das mache ich nämlich jetzt. Und könnt euch den Hobel direkt in die Kehle schütten, so wie ihr es auch gewohnt seid von vielen anderen Getränken in der Richtung. Perfekt vorgemischt, direkt rein in den Schlund und hydriert euch bis zum Ende des Spiels und darüber hinaus.
Genau, also wir schwören da drauf. Ich benutze es tatsächlich nicht nur Hydro, sondern natürlich auch die anderen Produkte von Matchday, also Boost und Refuel vor und nach dem Kicken. Das hilft mir auf jeden Fall, jedes Mal Topleistung abzurufen. Und wenn ich mit Franz Beckenbauer verglichen werde, dann könnt ihr das auch.
Ja, und wenn ihr bei Matchday bestellen wollt, und das solltet ihr tun, dann guckt in die Episodenbeschreibung, da gibt's nochmal den Link dazu und nutzt den Code Fritz und Stroh, kriegt ihr noch ein bisschen Rabatt obendrauf und in dem Sinne, Prost!
Werbung.
Ja, Hydration Break is over und da sind wir wieder zurück bei Fritz und Stroh. Die Fußballshow heute auch wieder mit Gastunterstützung. Corinna ist immer noch an unserer Seite und wir haben gerade schon ein bisschen angerissen vor der Pause das Thema Berichterstattung. Magenta wird viel abgefeiert für ihre Berichterstattung, vor allen Dingen für ihr Expertenteam mit in allererster Linie Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels. Also Corinna, wie hast du bisher die Magenta-Übertragungen so gesehen? Gefallen sie dir so gut wie allen anderen auch oder hast du vielleicht auch Kritikpunkte?
Mir gefallen sie wirklich sehr gut. Es ist erfrischend im Vergleich zu dem, was die Öffentlich-Rechtlichen anbieten. Und ich finde, was die Öffentlich-Rechtlichen anbieten, wirklich gut. Vor allem, als man mit Kramer und Mertesacker sich da Verstärkung geholt hatte. Und ich finde, Magenta hat ein bisschen darauf aufgebaut. Also was das ZDF so vorgelegt hat, das ist jetzt leider so langsam ein bisschen auserzählt, hatte ich das Gefühl. Und Magenta, wenn man sich mal das anschaut, was die auffahren für diese Weltmeisterschaft, das ist ja der Wahnsinn. Nicht nur, was die Experten und Expertinnen angeht, auch Social Media, die haben Influencer, die dort die Stadien unsicher machen, mit Tom Kaulitz, den Fanreporter, den Praktikanten, den sie heute richtig süß auch verabschiedet haben. So einer Praktikantenurkunde. Die haben sich einfach richtig viel Gedanken gemacht, was sie machen können. Und von der Seite gefällt es mir wirklich gut. Ich habe einen Kritikpunkt, der mir jetzt öfter aufgefallen ist, der mir nicht so gefällt. Und da bin ich gespannt, wie ihr das seht, weil das vielleicht auch meine weibliche Sicht darauf ist. Es ist oft dieses Rumgekumpele, was mir ein bisschen zu viel ist bei ein paar Übertragungen. Das ist halt mit Mats Hummels und Thomas Müller, das ist ja nett, aber da fehlt mir manchmal ein bisschen doch diese journalistische Schulung, dieses sich nicht ständig ins Wort fallen und auch der Moderatorin, oft ist es Laura von Thor an dem Fall, ihr wird oft ins Wort gefallen und der Fokus ist sehr oft auf den beiden. Das ist eine nette Geschichte, aber mir ist es aktuell, bin ich ein bisschen satt davon. Wie gesagt, weil das vielleicht auch die weibliche Sicht ist darauf. Plus noch ein Aspekt, und danach bin ich gespannt, was ihr sagt, auf der Pressetribüne, wenn man da als Experte sitzt oder als Journalist, ist es schwierig zu jubeln in meinen Augen. Das ist halt, da, so habe ich das gelernt, auf der Journalisten- und auf der Pressetribüne wird nicht gejubelt, weil du da in einem neutralen Bereich bist. Jetzt wurde gestern sehr oft eingeblendet, wie die beiden natürlich aufgestanden sind und wirklich, ja, endlich, geil, Tor. Was ja richtig schön ist in dem Moment, weil das natürlich auch in denen ja drinsteckt, noch mehr als in allen anderen, glaube ich, als ehemaligen Spieler der Nationalmannschaft. Sehe ich aber trotzdem auf einer Pressetribüne einfach ungern.
Ja, also vielleicht erstmal zu dem Abkumpel-Ding. Ich hatte auch in den letzten Tagen häufiger mal so den Gedanken, ich glaube, Laura von Tora sieht ihre Rolle mittlerweile eher so als Erzieherin neben denen. Also das ist, teilweise ist die auch, glaube ich, wirklich genervt gewesen.
Glaube ich auch.
Aber sie hat's, also die haben es aber leider auch teilweise übertrieben, ne? Also gerade Thomas Müller, der kommt da mittlerweile mit so einer gaggigen Art und Weise da in diese in die Interviews rein, wo ich mir auch schon so zwei, dreimal dachte, ey, fahr doch mal 10% zurück. Also die Leute checken schon noch, dass du witzig bist, auch wenn jetzt nicht jeder Halbsatz irgendwie ein geiler Gag ist. Vielleicht muss er das aber auch noch ein bisschen lernen. Ne? Also ich glaube, der wurde jetzt viel gelobt für seine Art. Vielleicht hat er deswegen ein bisschen überdreht in die Richtung. Der hat ja jetzt vorher auch noch nicht so viel an Experteneinsätzen gehabt. Und da muss er einfach noch ein bisschen lernen, aber da sollte er einfach mal so 10% zurücknehmen. Dann ist es auch weniger nervig für Laura Vontora.
Ja, vielleicht ist es aber auch einfach so dieses sich reinsteigern und sich zu wohlfühlen. Also ich kann mir vorstellen, dass die dadurch, dass die so eine positive Atmosphäre untereinander und auch so einen guten Vibe untereinander haben, dass das schon mal passieren kann, dass man dann etwas den Faden verliert. Also ich finde zum Beispiel jetzt verglichen mit uns am Donnerstag im Stream mit Matthias Esch, finde, da hat man es halt auch irgendwo gemerkt, dass man sich schon ein bisschen kennt, dass man auch eine gute Ebene hat und wir haben häufiger einfach auch ja den Faden da etwas verloren.
Da wurde jegliche journalistische Distanz über Bord
gebracht. Wir waren kurz davor, uns zu küssen. Ich finde, also die Frage muss jetzt erlaubt sein, wen hat es jetzt schlimmer getroffen, Laura Vontora oder Esther Sedlacek? Das wäre jetzt nochmal so eine Frage, die mich interessieren würde.
Was beide hat es getroffen, aber auf verschiedene Art und Weise.
Weil, also ich finde ja, Thomas Müller, Mats Hummels, die sind halt sehr gaggig, ne? Ist halt auch irgendwie, ne, die sind ein bisschen die Kumpeln.
Und aber Mats Hummels ist, glaube ich, teilweise auch unangenehm. Also ja, den Eindruck habe ich schon. Also ja, Mats Hummels ist, glaube ich, also der möchte diese Expertenrolle eigentlich ganz anders interpretieren und steht dann immer manchmal auch so ein bisschen verschämt neben Thomas Müller und denkt sich so, ah Junge, ey, komm.
Ich glaube aber, dass Thomas Müller auch demnächst wieder spielen muss oder trainieren muss. Ich meine, der ist vielleicht gar nicht mehr das komplette Turnier dabei, bin ich aber nicht ganz sicher.
Ja, könnte natürlich, ja.
Gab es nicht Gerüchte, wirklich, dass er in entweder Kanada oder in, ach nee, das, nee, der muss ja, der Gerüchte, der spielt, der ist noch aktiv oder nicht?
Ja, der spielt ja die kommende Saison auch in Vancouver, ja. Ja. Der hatte verlängert da, genau. Robert Andrich war übrigens das letzte Mal dabei. Der war ja als Experte neben Wolf Fuß für die beiden Deutschlandspiele bisher und der muss aber jetzt in Urlaub, weil er danach dann wieder bei Bayer Leverkusen ins Training reinschaut.
Muss in Urlaub.
Ja, genau, der wurde in den Urlaub geschickt.
Ja, Urlaub befohlen. Ich fand, er hat's erstaunlich gut gemacht. Also ich hatte vorher überhaupt keine Meinung dazu im klassischen Sinne, weil die konnte ich auch gar nicht haben und war dann positiv überrascht über die Art und Weise. Sehr angenehm, sehr gut durchdacht, hat für mich auch genau das gemacht, was ich mir immer wieder wünsche. Vielleicht mal allgemein zur Berichterstattung, Corinna, da kannst du vielleicht auch noch deine 2, 3 Gedanken zu sagen. Ich finde, das perfekte Duo beim Fußball ist ein Kommentator, der kommentiert, also der einfach nur erzählt, was passiert und vielleicht die eine oder andere Statistik noch reinbringt, die für die Statistik-Nerds da irgendwie gut sind. Und der Experte sitzt daneben und ordnet bestimmte Spielsituationen fachlich ein, aber auf eine gute Art und Weise. Und ich finde häufig, also wenn ich überlege gerade, wo das war, ich glaube, das war bei dem USA-Freundschaftsspiel, da wurde dann so nach 20 Minuten wurde dann der Co-Kommentator einmal kurz geweckt. Ich weiß gar nicht mal, wer das war. Ja, was sagst du denn zu dem Spiel? Ja, das und das. Ja, alles klar, vielen Dank. Und dann wurde wieder 20 Minuten durchkommentiert. Und das finde ich halt völlig falsch. Und so wie Andrich das gelöst hat oder wie Wolf Fuß und Andrich das gelöst haben, fand ich das schon gut.
Vor allem authentisch. Also der hat irgendwie normal gesprochen. Ich konnte ihm das abnehmen, was er erzählt hat.
Ja.
Ja, absolut. Also die haben sich sehr, sehr gut verstanden. Also ich hätte fast sogar gesagt, die fliegen danach zusammen in Urlaub, so gut haben die sich verstanden. Also glaube ich schon. Also ich weiß nicht, ob die sich vielleicht vorher schon mal kannten. Ich meine, Wolf Fuß, der kennt sie ja auch alle aus der Bundesliga und Andrich ist ja auch schon lange dabei. Aber das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also hätte er gerne auch ein bisschen länger noch machen können bei Magenta. Aber um vielleicht nochmal zurückzukommen auf so die großen drei aus dem Expertenteam von Magenta, Klopp, Hummels und Müller und dieses Ding auf der Pressetribüne zu jubeln. Also ich verstehe natürlich aus journalistischer Sicht, dass man das eigentlich nicht macht. Aber ich muss sagen, ich finde es authentisch und auch nicht schlimm, muss ich sagen. Also wenn die da so jubeln, also sie übertragen ja für einen deutschen Sender. Also natürlich sind sie für das deutsche Team in dem Moment. Also für mich ist eigentlich nichts Schlimmes dran.
Ja, mit dem Jubel an sich habe ich auch kein Problem, aber mit diesem Aufstehen, weil auf der Pressetribüne wird zwar aufgestanden, auch wenn irgendwas Krasses passiert, mal bei heftigen Spielen, die in der Verlängerung entschieden werden, vielleicht auch, wo ein Radiokommentator mitgeht und seine Kopfhörer aufhat und das wirklich brennt alles. Aber da in dem Moment dieses Aufstehen und dieses so Offensichtliche, vielleicht war es auch, weil die Kamera auf den beiden war und dass mir das so arg aufgefallen ist. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, man könnte es vielleicht nächstes Mal ein bisschen kleiner jubeln. Das wäre mein Kompromiss.
Ich hätte eine Rückfrage nochmal zu dem Thema, und zwar ist es ein deutsches Journalisten-Credo oder ist das international so, dass man die Pressetribüne als neutralen Ort sieht? Weil wenn ich mir jetzt, das ist aber, glaube ich, auch mal was, worüber wir mal gesprochen haben, dass so gerade Kommentatoren im wenn es um die Nationalmannschaft geht oder um internationale Spiele geht, immer Neutralität wahren, weil das irgendwie zum Berufsethos gehört, und dann schaltest du rüber in den italienischen, spanischen oder gehen wir mal in den südamerikanischen Bereich, und da kann man jetzt nicht von der klassischen Neutralität sprechen, wenn man da ein 40-sekündiges Goal hört. Ist das ein deutsches Phänomen?
Sehe ich voll den Punkt. Ich kann es jetzt schlecht beurteilen, weil ich hauptsächlich im deutschen Raum irgendwo unterwegs bin und jetzt nicht die internationalen großen Pressetribünen besucht habe. Aber ich sehe den Punkt, dass das eher ein deutsches Phänomen ist, weil ich meine, auch schon in vielen Übertragungen von ausländischen Sendern Menschen mit einem Trikot auch gesehen zu haben. Was halt aber auch im deutschen Raum eher seltener passiert, dass im deutschen Trikot wirklich ein Kommentator da steht oder ein Reporter oder halt ein Experte, auch so wie wir es auch bei Magenta jetzt ständig schon gesehen haben. Ich glaube schon, dass es eher ein deutsches Phänomen auf jeden Fall ist, ja. Trotzdem, der Punkt mit der Neutralität ist halt schon auch ein wichtiger im Journalismus, dass man halt sieht, es ist noch trotzdem auch ein neutraler Raum, der halt irgendwie da stattfindet.
Ja, aber also da bin ich dann auch nicht ganz deiner Meinung, was das angeht, weil für mich dann, ja, ich finde es gut, dass man da so ein bisschen diese Geschichte aufbricht. Ich finde es gut, wenn Journalismus neutral ist, das wollte ich damit nicht sagen. Das darf und muss der Journalismus sogar sein. Jetzt ist nur die Frage, ohne dass ich irgendjemandem jetzt zu nahe treten möchte. Ich hoffe, ich mache damit jetzt kein negatives Fass auf. Aber zwischen einer neutralen journalistischen Berichterstattung und dem emotionalen Kommentieren eines Fußballspiels, was ja eher für mich als Außenstehender eher in den Bereich Entertainment gehört, würde ich da nochmal differenzieren. Das heißt, wenn jetzt jemand im Deutschland-Trikot im Bundestag sitzen würde und da berichte, würde ich sagen, ja gut, dann das kann man vielleicht anders lösen, aber in einem Fußballstadion als Kommentator, wo man auch Entertainment machen muss, damit man als Kommentator auch einen gewissen Erfolg hat, finde ich es erfrischend, dass es gemacht wird.
Ja, zumal man kann sich auch die Frage stellen, warum ist das jetzt gerade so beliebt und wird das so abgefeiert, was Magenta macht, weil sie es eben anders machen als die anderen übertragenden Sender, vor allen Dingen anders als die öffentlich-rechtlichen. Es ist am Ende vielleicht ja auch das, was die Leute wollen von einer Berichterstattung, dass sie eben das eher Steife eines öffentlich-rechtlichen Senders nicht wollen, sondern lieber das emotionale Mitgehen, ne, was vor allen Dingen ja Müller und Klopp und Hummels da vermitteln, dass das die Leute einfach mehr wollen vom Fußball.
Ja, wir versteifen uns jetzt ja vor allen Dingen erstmal nur auf die Experten, wenn ich jetzt, oder hattest du dazu noch einen Gedanken, Corinna? Weil sonst würde ich noch ein weiteres Fass aufmachen.
Nee, mach gerne das nächste Fass, also ist ja Wochenende, machen wir noch ein Fass auf.
Ja.
Sieben Fässer Wein.
Und zwar das Gesamtangebot, also dass du nicht nur diese erste Spur hast, Wolfuß, Robert Andrich, sondern dass du dann noch, ich habe das heute zum ersten Mal durch Zufall gesehen, weil ich aus Versehen die falsche Taste auf der Fernbedienung gedrückt habe. Kein Scherz. Den Taktikfeed, was einfach aussieht wie bei EAFC, wo immer der Name direkt steht von dem Spieler, wo unten dieses Spielfeld ist, wo du sehen kannst, wie die sich verschieben, wo der Ballbesitz live angezeigt wird. Das ist ja absolut fantastisch. Da wird die ganze Zeit dann fachlich eingeordnet, was bei dem Spiel passiert. Und dann gibt es noch eine dritte Übertragung, wo dann, ich sag mal so, die zweite, dritte Garde im Journalismus oder Influencer oder wie man diesen, also es war Calcio Berlin war zum Beispiel da mit Nico Heimer und Chris Kröger, dann war heute die, Katharina Rekers mit Thorsten Knippertz bei Spanien gegen Saudi-Arabien da. Das heißt, da hast du dann ja noch einen Feed, wo du als Fan auch nochmal sagen kannst, okay, Wolf Fuß kann ich nicht mehr hören, oder in dem Fall war es ja Straßburger, glaube ich, der das kommentiert hat. Strassi kann ich nicht mehr hören. Taktik interessiert mich nicht. Ich höre mir mal an, was die dazu sagen. Also, das ist so ein Komplettangebot, was du selten im Fußball überhaupt findest.
Fand ich gestern auch krass, weil auch beim dritten Spiel, das haben dann zwei, die ich im Eishockey gut kenne, Rick Goldmann und Basti Schwele kommentiert, wo wir wieder den Dreh zum Eishockey haben. Finde ich Wahnsinn. Also diese drei Kanäle anzubieten, neben dem, was sie ja sonst schon haben. Sonst ist es ja auch schon viel, wenn du überlegst, was andere Sender vielleicht eigentlich nur aus dem Studio vielleicht zeigen, wo dann alle vielleicht sitzen. Aber da hast du einfach so viele verschiedene Bereiche, sehe ich genauso. Finde ich krass.
Ja, an der Stelle muss man sagen, warum, Max? Was haben wir, was müssen wir tun?
Das habe ich nämlich gerade auch gedacht. Also so viele Spuren, wie die mittlerweile anbieten. Also ich habe mal den Spielplan durchgeguckt. Ich würde uns sehen, vierte Tonspur, Kongo gegen Usbekistan. So, das dritte Spieltag, 28.06. Magenta, wenn da gerade einer zuhört von euch in der Redaktion, ist mir scheißegal, wie viel Uhr, Kongo gegen Usbekistan, übernehmen Strohmeier und ich.
Naja, ja, aber es wäre doch der nächste Twitch-Stream, wäre doch eine Möglichkeit.
Ja, stimmt, aber wir müssen einfach ein Watch-Along machen und live kommentieren.
Ja, aber komplett wie, als wäre es die Übertragung für Magenta, also wirklich von vorne bis zum Ende.
Ja, stimmt. Pinke Wand hier irgendwo reinziehen bei mir, dann kriegen wir das schon gedeichselt. Ja, aber das, genau. Aber ja, also Magenta fährt auf jeden Fall eine Menge auf bei dieser WM und find's auch sehr interessant, was da noch so kommt. Eine Beobachtung noch von der Übertragung gestern vom Elfenbeinküste-Spiel, da hatte Jürgen Klopp nach dem Spiel irgendwann einfach eine DFB-Jacke an. So, wo ich mir vom Bild her so dachte, okay, der Mann arbeitet jetzt auch optisch daran, Julian Nagelsmann den Job zu klauen.
Das heißt, du hast die Story gepostet, die habe ich nämlich bei euch gesehen. Genau. Ich habe die Zeit gleich auch hochgeladen, weil mir dieses Glow-Up aufgefallen ist. Also der Mann wird attraktiver mit jeder Schalter, habe ich das Gefühl. Muss ich zugeben.
Ja, aber das stimmt auf jeden Fall. Das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, liegt einfach daran, dass sein Engagement bei Liverpool ihn derartig zerstört hat, auf körperlicher und mentaler Ebene.
Er ist out of energy.
Das ist kein Glow-Up, das ist ein Glow-Back. Also er kommt jetzt so langsam wieder zurück in die Normalität.
Ja, das mag sein, aber dieses Bild mit der DFB-Jacke, da habe ich sofort so gedacht, okay, ist er jetzt schon Bundestrainer?
Aber hat es euch auch irritiert, weil ich dachte mir, du kannst ja jede andere Jacke anziehen. Mir hat jemand geschrieben, der hat einen Vertrag halt mit Adidas. Ja, aber die haben ja andere Jacken noch.
Ja. Richtig, hat er auch bisher, der hat da einmal ein Deutschland-Trikot an, okay, aber das ist ja was anderes. Aber weißt du, so eine Jacke, die ja so typisch Trainer ist, ne, hat er dann da auf einmal an und sieht dann so aus, als hätte er schon übernommen.
Direkt nochmal provoziert.
Im nächsten Step sieht man, wie er im Longboard dann zur Arbeit fährt. Er versucht einfach, Julian Nagelsmann in allem zu kopieren, um zu zeigen,
dass er die nächsten Trainerentlassung fährt.
Ja. Aber da vielleicht abschließend eine Frage an Corinna. Wie wäre dein Gefühl? Meinst du, Kloppo übernimmt nach der WM?
Ich hatte das Thema witzigerweise jetzt am Freitagabend auch in der Runde gehabt, wo wir auch verschiedene Positionen eingenommen haben. Und ich und ein anderer Kollege waren uns sehr einig, dass der vielleicht gar nicht mehr so viel Bock da drauf hat. Dem geht's gerade relativ gut mit dem, was er macht. Der hat auch seine Medienpräsenz. Also ich glaube, dieser Bundestrainerjob hat natürlich auch viel mit Präsenz und Ego und irgendwie was erreichen zu tun. Und ich glaube, der bekommt ja gerade relativ viel von dem, was er vielleicht auch braucht in dem Moment. Ihm macht es Bock, also sieht man ja, der macht es total gerne. Dann hat er noch das Engagement bei RB, wo er ja, ich weiß nicht, wie viel er da zu tun hat, ehrlich gesagt. Auf mich wirkt er relativ zufrieden mit dem, was er gerade macht. Deswegen, ich finde, ein Bundestrainerjob ist schon mit viel Arbeit in dem Sinne verbunden, dass du dich viel mit Kritik auseinandersetzen musst und mit so vielen verschiedenen Sachen, wo ich mir denke, wir hatten gerade das Thema Liverpool, dass der so fertig war. Hat der noch mal Bock darauf, sich irgendwie mit so vielen Sachen zu beschäftigen, die auch Zeit rauben? Klar ist ein Bundestrainerjob immer noch ein anderes Kaliber als der Job als Clubtrainer, was die Kapazitäten angeht. Aber ich habe das Gefühl, der braucht es gar nicht unbedingt.
Ja, habe ich tatsächlich ein anderes Gefühl. Also ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn man ihn so reden hört, der schildert ja viel aus Trainersicht, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Ich glaube nicht, dass der schon abgeschlossen hat mit seiner Trainerkarriere. Vielleicht mit seiner Vereinstrainerkarriere, das glaube ich, ne, weil es eben unfassbarer Stress ist. Und wenn Jürgen Klopp nochmal einen Verein übernehmen würde, dann wäre das ja absolut oberstes Regal. Dann würde der irgendeinen Top-10-Club in Europa übernehmen.
Wie Jogi Löw, ne?
Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen andere Qualität, aber dann hast du natürlich direkt wieder diesen enormen Stress. So, ein Nationaltrainerjob ist natürlich etwas, was ein bisschen übersichtlicher ist, ne? Ja. Das heißt, da hast du natürlich auch viel mehr Zeit dazwischen, aber sehe auch den Punkt, da bist du natürlich auch mit ganz, ganz viel Kritik konfrontiert, ne? Und es gibt immer 82 Millionen Bundestrainer in Deutschland, die alle eine andere Meinung als du haben im Zweifelsfall. Von daher gibt's da sicherlich einiges, aber ich glaube schon, der schielt da noch drauf. Glaube ich schon.
Wenn dann das wäre auch.
Ja, wenn dann das, genau. Ja. Ja, aber er hat ja schon eine heikle Situation gehabt mit dem noch Bundestrainer. Also mal sehen, wie viel Gras da dann drüber gewachsen ist am Ende der WM und in welcher Funktion wir ihn dann vielleicht irgendwann mal sehen. Ja, also so viel zur Berichterstattung. Schauen wir nochmal so ein bisschen auf die Ergebnisse, die wir so um das Deutschlandspiel herum gesehen haben. Wir haben vorhin noch gesehen, Spanien hat sich rehabilitiert. 4-0 gegen Saudi-Arabien gewonnen.
Ja, aber im dritten Gang. Also da sind wir auch wieder bei Berichterstattung. Habe ich null, also vielleicht habe ich die saudi-arabische Mannschaft ja auch völlig unterschätzt oder irgendwas übersehen, aber Magenta hat ja versucht, daraus zu machen, dass Saudi-Arabien irgendwie in der Gruppe ein Geheimtipp ist und mit denen muss man rechnen und die hatten in ihrer Qualifikation 0 Gegentore. Ich denke so, ja, aber halt gegen wen, ne? Und dann hat Spanien halt losgelegt wie die Feuerwehr und auch Christian Strasburger, der hat das abgefeiert. Ja, jetzt steht's 3-0, diese spanische Mannschaft und jetzt sind sie im Turnier angekommen und da, die sind auf jeder Position Weltklasse und so. Ja, das sind sie auch und deswegen ist das gegen Saudi-Arabien jetzt auch kein Meilenstein, sondern das ist einfach etwas, was sie gegen Kap Verde schon hätten machen müssen, wo sie versagt haben. Aber das ist jetzt keine Weltklasse-Leistung, sondern das ist das Bare Minimum, was du gegen Saudi-Arabien mit dem Kader machen musst.
Wartet doch der nächste Shitstorm schon wieder hier drunter.
Ja. Aber gut, sportlich haben sie sich auf jeden Fall rehabilitiert.
Der Iran führt übrigens gegen Belgien gerade 1-0.
Habe ich gerade mit einem Auge auch gesehen. Das ist ziemlich überraschend. Mal sehen, was sie dann noch draus machen. Aber nach dem 0-0 gegen Kap Verde war das auch nötig für die Spanier. Da musste auch eine Antwort auf jeden Fall her. Was natürlich noch eins der größten Themen der letzten Tage war, das Ausscheiden der Türkei.
Ja. Die Kommentare.
0-1 gegen Paraguay.
Ja.
Und jetzt, ja, stehen sie vor einem Trümmerhaufen. Sie werden ausscheiden, das ist jetzt schon klar. 0 Punkte aus 2 Spielen. Ich glaube, 62 Torschüsse insgesamt in den 2 Spielen. Kein einziges Tor. Haben sogar überwiegend noch in Überzahl gespielt gegen Paraguay, weil die einen Platzverweis bekommen haben. Also, das ist unglaublich, wie schlecht die Türkei bei dieser WM war, vor allen Dingen mit den Namen, die sie auch haben, ne?
Der erste Platzverweis aufgrund der Bedeckung des Mundes beim Reden übrigens.
Ja,
stimmt.
Gegen Almiron.
Und da wurde richtig gepetzt. Meine Güte, wurde da gepetzt.
Oh ja.
Da war selten jemanden so petzen sehen wie dem Moment.
Vor allen Dingen der türkische Spieler hat dann auch so gemacht, ne? Der auch die Hand vom Mund genommen, um den Schiedsrichter zu signalisieren, der hat hier gerade die Hand vom Mund genommen. Da habe ich mir kurz gedacht, so, muss das nicht auch rot geben dann?
Aber dafür, dass es ja so verbreitet ist, sich die Hand vom Mund zu halten, hat es relativ lang gedauert, finde ich, bis da jemand rot bestraft wurde.
Ja, aber das ist natürlich jetzt nochmal so ein Präzedenzfall, wo jetzt vielleicht auch alle nochmal so zurückschrecken und sagen, okay, die machen das wirklich. Die sind dann wirklich sofort am Abzug mit der roten Karte. Na, also von daher.
Tor vom Iran übrigens zurückgenommen worden.
Ach.
Ja. Das ist schade. Aber Meinung zur Türkei, Corinna, was sagst du da? Also
möchtest du dich beteiligen an unserer Interaktion mit den Menschen da draußen?
Ich freue mich über ruhige Nächte in Frankfurt.
Ja, ja. Okay, da hätte es natürlich ordentlich gekracht, ne, wenn die zweimal gewonnen hätten.
Tut mir natürlich trotzdem leid, weil das einfach auch so eine große Community natürlich immer ist. Allein Magenta hat sogar dafür ja auch wieder eigene Kommentatoren. Ja. Nochmal zu dem Thema gerade der Kreis. Tut mir leid, was auch die Namen angeht. Es ist trotzdem, was vorher für Predictions waren. Und da war man aber auch sehr selbstbewusst in der Fanbase, sage ich mal so. trotzdem natürlich schade, es ist immer ein Team, was cool ist, so was man verfolgen kann, aber mir ist es relativ egal an sich. Und wie gesagt, die ruhigen Nächte in Frankfurt, trotz der Hitze, da habe ich nichts dagegen.
Ich finde, man konnte aber aus türkischer Sicht auch positiv sein. Also wenn man da drauf schaut, mit was für Spielern man da angereist ist. Wir haben es ja auch in unserer WM-Vorschau angesprochen. Also Qualität noch und nöcher eigentlich bei den Türken. Aber sie schaffen es, haben es in den zwei Spielen zu 0% gebracht, das irgendwie auf den Platz zu bringen und scheiden dann jetzt so sang- und klanglos aus. Also wenn da jetzt nichts mehr großartig kommt, dann ist die Türkei die Enttäuschung der WM.
Ja, wir haben es ja auch im Vorfeld gesagt, ne, das Wohl und Wehe der Türkei hängt halt mit der mentalen Verfassung zusammen. Schaffen sie es vom Kopf her, die PS auf die Straße zu bringen? Und ich hatte es ja predicted, gegen Paraguay eine Niederlage, dann die USA mit Rückenwind. Man kann mit 0 Punkten aus dem Turnier scheiden und aktuell ist man da auf einem guten Wege,
ja,
was das angeht.
Ja gut, man hat ja jetzt noch das letzte Spiel, da kann man zumindest noch.
Also es wird, wenn die USA nicht im Schongang antreten, dann gibt das nichts.
Ja, oder die Türken reißen die sich jetzt wirklich nochmal richtig zusammen fürs letzte Gruppenspiel und sagen, komm, ey, wenigstens jetzt nicht mit 0 Punkten hier rausgehen. Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil jetzt ist ja auch der Druck weg, so, ne? Das ist ja vielleicht auch die Situation. So, jetzt ist ja eh alles egal, so, dann kannst du vielleicht auch befreiter aufspielen im negativen Sinne dann. Das funktioniert dann vielleicht noch, aber für die USA kann es ja auch noch wichtig sein. Ne? Die wollen ja sicherlich auch Gruppensieger werden, haben ihr zweites Spiel ja auch gewonnen gegen Australien 2-0. Wie ist deine Meinung da, Corinna? So Gastgeberland, USA, wie siehst du die bisher?
Gefallen mir eigentlich ganz gut soweit. Ich wollte gerade mal schauen, wann das nächste Spiel der Türkei denn stattfindet gegen die USA. Es ist am Freitag um 4.
Perfekt. Das ist perfekt morgens, Freitagmorgens um 6 Uhr vorbei. Da kann man dann, also brauchst du gar keinen Wecker stellen.
Wollte ich gerade sagen, brauche ich mir wirklich keinen Wecker stellen. Ja, sehr gut.
Hupt da noch jemand von den Türken dann, wenn man das bedeutungslose dritte Spiel gewinnt?
Meinst du, die hupen traurig?
Meinst du, die. Ich kann gut,
irgendwo her, quick. Ja, okay, bevor gar nicht gehupt wird.
Ja. Dann wirklich alles rauszuholen, was man hat sich ja schon groß vorbereitet. Dann kannst du es wenigstens nochmal auftischen. Ich glaube schon. Ja.
Traurige Bengalos gezündet und traurige Schreckschusspistolen benutzt.
Mit gesenktem Kopf, ja. Ja. Ja, aber die USA, muss ich sagen, also weiterhin überraschend gut. Ne? Also das zweite Spiel, okay, die Australier waren auch echt nicht stark, ne? Muss man auch sagen. Also das war dann auch ein relativ leichtes Opfer für die USA. Aber die ziehen da schon ordentlich an. Und ich habe auch den Eindruck, also so die Fußballbegeisterung, das wird auch innerhalb des Turniers noch mehr. Also so langsam merkt man in den USA dann auch, also die es jetzt nicht schon verfolgen, okay, hier geht richtig was ab, unsere Mannschaft könnte auch was reißen. Ne? Und das nimmt dann so eine gewisse Dynamik an, die das Team ja auch irgendwie mitnimmt. Ne?
Ich glaube, auch vor Ort haben alle einfach richtig Bock drauf. Auch die dann Tickets haben für Spiele, wo sie gar kein Fan sind, die holen sich dann die Klamotte halt für eine Mannschaft, wo sie Bock haben, die zu supporten und die geben dann Vollgas.
Ja, vor allem die Stimmung war auch richtig geil beim Spiel USA gegen Australien. Ne? Also war, ich glaube, in Seattle, meine ich, war das. Nach dem Spiel, nach dem Abpfiff, wurde da Living on a Prayer durchs Stadion gepeitscht. Also da war richtig was los. Die Amerikaner werden noch zu Fußballfans.
Ja, Stichwort Musikwahl, Corinna. Die Deutschen haben ja 3 Songs mitgebracht, die sie benutzen können. Einmal die Torhymne Major Tom. Dann an Tagen wie diesen von den Toten Hosen und als drittes The Train Has No Brakes. Ja. Wie ist dein Gefühl in dieser Situation? Wurde da das Maximum rausgeholt?
Der Kain-Song, der wurde jetzt abgelöst in meinem Kopf, der mich die letzten Tage begleitet hat als Ohrwurm. Und der wurde jetzt vom Zug abgelöst, leider, seit gestern Abend. Und ich finde es wirklich anstrengend zwischendurch, sich damit abzufinden, mit diesem Ohrwurm. Mittelmäßig ist nicht mein Musikgeschmack. Ich finde es aber geil, was es halt für einen Hype und für eine Stimmung bringt. Also von dem Aspekt her mega. Nur dieser Ohrwurm, das ist der Wahnsinn, wie lange der uns jetzt begleiten wird, noch die nächsten Wochen, auch über Social Media. Ja.
Ich habe leider einen anderen Ohrwurm. Selbst Wolf Fuß hat es geschafft, einen TikTok- und Instagram-Trend in seine in seinen Kommentatorentum
einzu.
Hat er ja nämlich bei Dennis Undorf, ich glaube, bei seinem ersten, nach dem ersten Tor oder nach dem zweiten, ich weiß es gar nicht,
hat er gesagt, untergebracht,
Dennis Undorf, du bist gut genug. Du bist gut genug. Das kriege ich nämlich nicht mehr aus meinem Kopf raus.
Ja, das stimmt. Das hätte man auch mitnehmen können. Gut, Margot Huber war für die Stadionregie in den USA vielleicht ein bisschen zu heftig. Das kann ich nachvollziehen, auch wenn es die meisten gerne gehört
vielleicht
hätten.
Vielleicht ist die auch zuständig für die Verletzungen, weil da ist ja der zweite Protagonist aus dem Lied schon.
Stimmt.
Das, ist ein Fluch.
Oh, der Fluch von Margot Huber.
Ach du Scheiße. Okay,
Corinna,
da ist jetzt was auf der Spur.
Ja. Also
wen haben wir da? Oh Gott, Nick Woltemade, bitte, tu dir nicht weh im Training.
Wir haben noch Jonathan Taha, wir haben Leroy Sané und wir haben Goretzka noch.
Ja, Leroy Sané kann man streiten wahrscheinlich.
Ja, da würde vielleicht auch nicht jeder traurig sein dann, aber Jonathan Taha darf uns nicht auch noch kaputt gehen
und,
jetzt.
Wir müssen hier natürlich unserer journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen. Und zwar haben wir behauptet, dass die sogenannte Punze sich am Hinterteil des Menschen befindet und haben da aus der Community den Hinweis bekommen, dass die Punze, jetzt habe ich es nicht mehr ganz auf dem Schirm, auf jeden Fall etwas ist, was im vorderen Bereich ein kleiner Nupsel im vorderen Bereich ist, wodurch die Punze dann doch nicht das Arschloch ist, um es jetzt mal so zu sagen, sondern wahrscheinlich sich um etwas handelt, was bei der Frau im vorderen Körperbereich unten zu finden ist. Das wollte ich der journalistischen Sorgfaltspflicht noch nachreichen.
Fantastisch. Ich habe noch nie jemanden so schwimmen gehört bei der Beschreibung der Anatomie des menschlichen Körpers. Aber gut, habt ihr das auch mitgenommen für diese Folge? Ist doch toll.
Aber können wir vielleicht kurz drüber reden, dass an Tagen wie diesen von den Toten Hosen wirklich tote Hose ist?
Ja.
Also das Lied ist so ausgelutscht. Ich finde es, also es hat für mich keinen Vibe.
Welchen Song hättet ihr noch als Nummer 3 mit reingenommen?
Boah, ich überlege gerade, aber ich möchte noch mal einen Song kurz hervorheben von einem anderen Land, von Bosnien und Herzegowina. Die haben auch einen Song, den die ganze Zeit singen, nämlich hier dieses I am from Bosnia, take me to America. Das ist so deren Song. Also wenn du den einmal gehört hast, der geht dir auch nicht mehr aus dem Kopf. Das hört sich so wie so ein typischer ESC-Song, der nicht ganz ernst gemeint ist, aber doch auf ein freundliches Ohr der Zuschauer trifft. Ich überlege gerade, was hätte gut gepasst? Aber es muss dann auch ein deutscher Song sein, ne? Also darf jetzt kein englischsprachiger sein, ne?
Ja, weiß ich nicht. Corinna, hast du spontan schon
irgendwas von Heino wäre es wahrscheinlich dann am Ende.
Schwarz-braun ist die Haselnuss.
Absolut. Damit können die meisten sicherlich
leben. Ja, was ist mit Zeit, dass sich was dreht von Herbert Grönemeyer?
Ja,
ist zwar
aber bitte,
auch alt.
Bitte in der OG-Version, ja, nicht, in der OG. Nicht in der in der ganz verunstalteten 2024er-Version.
Finde ich okay, doch.
Ja, es ist zwar auch alt, aber ich finde, es ist nicht so runtergenudelt. An Tagen wie diesen hörst du bei jeder Feier, bei Hochzeiten, bei Fußballspielen, bei irgendwelchen Veranstaltungen, bei Turnieren, Handball, Fußball, ich wollte fast schon sagen bei Beerdigungen, aber es ist halt, es zieht sich halt wirklich von vorne bis hinten durch die ganze Gesellschaft durch und ich kann es nicht mehr hören.
Was ist mit Babybell, um so ein bisschen Schalke Einschlag auch noch reinzubringen?
Babybell wäre natürlich auch geil gewesen. Oder irgendeinen anderen Mann.
Warum nicht?
Mickey Beisenherz hatte beim Breakfast Club von Magenta gesagt, Hauptsache nichts von Olli Pocher.
Ja, gut.
Ja, die Zeit ist ja Gott sei Dank vorbei. Ich glaube, der hat sogar noch mal eine Neuauflage von Schwarz und Weiß, hat er, meine ich, in diesem Jahr für diese WM noch mal rausgebracht.
Mit einem Saxophonspieler, oder? Im Hintergrund.
Ja, ich glaube ja.
Ja, schade.
Wiederhole jetzt nicht, wie ich ihn gerne nenne, nee, aber ja.
Lass mal. Das hat der Mann auch nicht verdient.
Nee, hat er auch nicht. Ich hab's ja mittlerweile auch verstanden. Und ich hab's deswegen verstanden, weil ich gesehen habe, wie die ausländische Presse über ihn berichtet. Die finden ihn einfach cool. Die sagen so, ja, das ist wie so eine, ja, weiß ich nicht, wie so eine Sagengestalt. So der kommt in Deutschland, tritt er nur auf die Bühne, wenn irgendwie Deutschland bei einem Turnier spielt, dann gibt's da den Saxophonspieler mit seinem schwarzen Saxophon. Alle finden den toll, gute Stimmung. Ja, am Ende ist es vielleicht auch nur das. Vielleicht haben wir zu viel reininterpretiert. Ja,
vielleicht zu viel Hass in uns getragen.
Zu viel persönliche. Zu viele persönliche Animositäten.
Was ist mit, wäre ich ein Möbelstück?
Ah, gut.
Der Beat ballert halt, ne?
Ja, der ballert schon, ja, das stimmt schon. Ja.
Finde ich gut.
Wackel-Wackel-Wackel-Kontakt.
Ja, auf jeden Fall, also es gibt genug Alternativen zu an Tagen wie diesen.
Und aber Stimmung war geil in Toronto, ne? Also ja. Fanmarsch habt ihr bestimmt auch gesehen. Das war schon fulminant,
aber
was da aufgeboten wurde.
Aber auch da wurde bemängelt, dass der zu deutsch steif gewesen wäre, der Fanmarsch, und dass die Lieder der Deutschen sich nicht so abwechslungsreich ergeben hätten, was da halt das aber auch schwierig ist, im Deutschen viele gute Lieder
Deutsche, finden. Die marschieren im Ausland, immer ein schwieriges Thema.
Wir sind halt nicht die Holländer, ne? Ja. Die da mit ihrem von links nach rechts, das sieht halt geiler aus.
Bei den Holländern ist es nach links nach rechts und bei uns ist es links, rechts, links.
Ja. Ja, oder oben gute Laune, unten gute Laune. Mhm. Links gute Laune, rechts gute Laune. Ja. Hätte vielleicht auch gepasst. Ja. Ne? Das könnte unser nach links, nach rechts sein.
Ja,
so ist es.
So gehen die Deutschen, die gehen so.
Ja, das war 2014. Ja. Ja, so viel zur WM. Also es ist ja wirklich weiterhin eine absolute Flut an Informationen. Jeden Tag Spiele, jeden Tag Stories, alles, was man will in diesen Tagen. Wir haben es für euch ein bisschen eingeordnet an diesem Abend hier und sagen natürlich in allererster Linie erstmal Danke an Corinna.
Moment, jetzt ihr müsst jetzt alle erstmal nochmal die Lauscher aufsperren, weil das hattest du, Corinna, ganz am Anfang noch gesagt, dass du da gerne noch ein bisschen was zu sagen würdest, und zwar zu den Nationalspielen der Special Olympics.
Ja, danke, dass ich dir noch kurze Minute dafür gebt. Apropos oben gute Laune, unten gute Laune. Das war eins der Lieder, was dort echt oft gespielt wurde und für gute Laune gesorgt hat. Die Special Olympics haben im Saarland stattgefunden. Das sind die nationalen Spiele für Menschen mit Beeinträchtigung, mit einer geistigen Beeinträchtigung. Also wir kennen Olympische Spiele, wir kennen die Paralympics. Es gibt aber auch einen Sport und einen Verbund, der sich dafür ausrichtet, Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, dass die Sport treiben können und auch richtige Wettkämpfe austragen. Und da war die deutsche Entscheidung, die findet alle 4 Jahre statt. Es gibt auch ein weltweites Event, das sind die World Games, und es hat im Saarland stattgefunden. Und ich würde mich freuen, das war jetzt eine komplette Woche. Das ist ein Spirit, den kann man kaum in Worte fassen, weil da geht es wirklich nur um das Sportliche, um den Spaß, um die Werte, die so wichtig sind, auch in der Gesellschaft. Da wird, wenn jemand verliert, wird sich auch um den gekümmert. Und da geht es nicht um, endlich habe ich es geschafft, sondern so der komplette Zusammenhalt wird dort wiedergespiegelt. Und natürlich ist es auch wichtig, Menschen zu inkludieren, nicht nur in der normalen, in der Arbeitswelt, sondern auch im Sport, diesen Menschen eine Möglichkeit zu geben. Weil was ich da für Leute getroffen habe, die trainieren auch 3-mal die Woche. Die haben ein Arbeitsleben und machen den Sport dann noch und fahren dann zu Wettkämpfen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn jetzt auch nach den nationalen Spielen noch ein bisschen Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt. Also Special Olympics Deutschland oder generell Special Olympics kann man da folgen. Die konnte ich mir jetzt anschauen. Und wenn ihr eine Frage habt, kommt natürlich gern auf mich zu, auch zu dem Thema. Ich habe ein bisschen was dazu geteilt und das ist einfach ein ganz toller Spirit da.
Also die Instagram-Kanäle sowohl von dir als auch dann von Special Olympics findet ihr in der Episodenbeschreibung.
So ist es, genau.
Und Max verlässt schon die Stimme, das heißt, wir müssen hier jetzt mal.
Ja, absolut. Ja, ich habe den Bildschirm so angebrüllt nach dem 2-1 von Dennis Undav. Für mich ist heute auch nach 80 Minuten Schluss. Mehr kann ich auch nicht. Ja. Also, danke an Corinna fürs Vorbeikommen.
Ich danke euch, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut uns auf jeden Fall. Wir sagen natürlich auch Powerschau an der Stelle und weisen darauf hin, wie es bei uns weitergeht.
Ja, das dürfte dann mal wieder der Donnerstag sein, an dem wir bei Twitch unterwegs sind, streamen. Und auch da dürfen wir, am Mittwoch, Entschuldigung.
Mittwoch. Strohmeier, Donnerstag ist doch Spiel gegen Ecuador.
Ja, das ist doch nicht mehr wichtig. Ich dachte, wir kommentieren das live für Magenta. Also am Mittwoch, dem 24.06., sind wir im Stream unterwegs, Fritz und Stroh mit Gast. Auf diesen Gast freue ich mich besonders. Ich weiß es noch nicht, aber vielleicht gibt's Champagner während der Aufnahme. Freue ich mich schon drauf. Aber wie beim letzten Mal verraten wir natürlich nicht vorher, wer es ist. Müsst ihr schon selber einschalten.
Viele Zugriffszahlen von Sylt aus wahrscheinlich zu verzeichnen.
Davon ist auszugehen.
Genau, also Mittwoch einschalten, 24.06. ab 8 Uhr sind wir wieder online auf Twitch. Gerne reinkommen, im Chat beteiligen. Freuen wir uns sehr drauf. Und ansonsten danach natürlich die nächste richtige Podcast-Folge wieder am Freitag, einen Tag nach dem Deutschlandspiel.
Genau, das ist der Plan. Und danach können wir ja erstmal sehen, wie es im Turnierbaum überhaupt weitergeht. Und dann stricken wir uns einen Plan zurecht. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für deine Zeit und deinen Input, Corinna. Fulminante Folge war das. Und in diesem Sinne auch von meiner Seite Power Talk.
Tschüss.